Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Michael Koss, Professor für politische Systeme und Systemvergleiche, aktuell an der TU Dresden, sonst in München beheimatet, heute hier bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel, guten Tag.
Es gibt viele Fragen, die sich heute stellen, sachliche Fragen. Und dann gibt es eine, bei der ich mich frage, geht uns das eigentlich was an? Sie ahnen wahrscheinlich schon, worauf ich anspiele. Was ist los mit der Kanzlerin? Gestern der dritte Zitteranfall. Herr Koss, ist das privat oder ist das politisch?
Beides, typische Sozialwissenschaftler-Antwort. Aber wir haben durchaus ein berechtigtes Interesse daran, jenseits von Boulevardeskem Rumgeflattere.
Und worin das besteht, das werden wir besprechen. Der nächste Termin dieser Art, der steht auch schon an, in einer knappen halben Stunde, die offizielle Begrüßung der neuen dänischen Ministerpräsidentin in Berlin. Der interessiert uns heute, aber vor allem auch inhaltlich. Wir schaffen das nicht, das würde nicht nur Thilo Sarrazin sagen, das haben auch die Sozialdemokraten in Dänemark gesagt und damit die Wahlen gewonnen. Eines unserer Themen heute in einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Michael Koss, ich weiß nicht, wie Ihnen es geht. Mir gelingt das ganz gut, die Trennung von Autor und Werk. Das ist ja bei Smith ein Thema, wenn man auf den Frontmann guckt. Morrissey, grandiose Musik, gerade diese 80er-Jahre-Sachen. Er selber ist ja so von den politischen Ansichten her ein bisschen irrlichtern in letzter Zeit.
Ja, man könnte ihn wohl als Rassisten mittlerweile bezeichnen, ne? Also letztlich trifft er genau die Definition davon.
Okay, wir sind in gewisser Weise damit auch thematisch schon da, wo wir sein wollen und müssen an diesem Tag, bei Themen dieses Tages. Wir haben einen Jahrestag, den ersten des Urteils im NSU-Prozess. Das wäre wahrscheinlich weniger wichtig und gewichtig heute, ohne den Mord an den Regierungspräsidenten Lübcke vor einigen Wochen. Entsprechend hat sich auch die Anwältin eines der Opfer jetzt geäußert, Seda Basay Yildiz.
Also es hat eine schlechte Signalwirkung gehabt und das sieht man ja auch jetzt daran, dass die rechte Szene so stark ist, ja, dass sie keine Konsequenzen befürchten, dass Netzwerke eben nicht durchleuchtet wurden. Und jetzt heißt es, es gibt vielleicht doch Netzwerke. Also musste jetzt ein Politiker sterben, damit jetzt das nochmal hinterfragt wird?
Das ist eine ziemlich starke Frage, Michael Koss, aber eine berechtigte.
Leider ja. Ich würde sogar noch ein Stück weiter zuspitzen und sagen, musste erst ein weißer, also ethnisch deutscher, wie auch immer, Politiker sterben, bevor das zum Thema wird. Und ich glaube, zumindest die Frage ist eben auch berechtigt, weil für mich ist das Sinnbild des Urteils, das am Ende geklatscht wurde, aber nicht von Seiten der Opfer, sondern von Seiten der Täter, von den rechtsextremistischen Zuschauern. Ja, und das ist hängen geblieben. Und das Gefühl, dass nicht alles aufgeklärt wurde, ist manifest. Und meine Vermutung ist, dass dahinter auch ein wahrer Kern steckt.
Die Frage ist natürlich, und die hat sich ja schon während des ganzen Prozesses, während der ganzen Prozessdauer gestellt, was kann ein solcher Prozess leisten? Im juristischen Sinne muss ein Strafprozess klären, ob es eine individuelle Schuld gibt von Tätern, in dem Fall ganz zentral Beate Zschäpe, die eben für eine lebenslange Strafe ins Gefängnis kommt. Und damals haben viele gesagt, ihr könnt nicht erwarten, dass wir das gesamte gesellschaftliche Problem des Rechtsextremismus und des rechten Terrors hiermit verhandeln können. Das bleibt natürlich nichtsdestotrotz wahr.
Das ist absolut richtig. Das Juristische kann nur eine Art und Weise des Vorgehens gegen extremistische Umtriebe sein, ganz klar. Aber auch das Juristische kann in verschiedenem Umfang den Eindruck erwecken, an einer Aufarbeitung interessiert zu sein. Und dieser Eindruck ist nicht in dem Umfang, wie es möglich gewesen wäre, eingetreten am Ende.
Das ist mein Punkt. Ja, würden Sie denn sagen, dass rechtsextreme Gewalt in ihrer höchsten und stärksten Form im Terror in diesem Land grundsätzlich unterschätzt wurde und vielleicht auch noch wird, vielleicht auch noch im Präsens?
Ja. Ja. Also kann ich ganz in einem Wort antworten.
Und dann kommt mein nächstes Fragewort. Warum?
Weil wahrscheinlich man immer noch ich möchte das mal die Staatsdoktrin der alten BRD bis 1990 nennen, anhängt, dass alles, was diesen neuen deutschen Staat, die Bundesrepublik ausmacht, in einer Abwendung vom nationalsozialistischen Umtrieben grundiert ist. Ja? Aber dieser Eindruck ist leider falsch, erstens, weil er erst frühestens in den 80er Jahren sich teilweise etabliert hat, ja? Gronnen dann in diesem habermasischen Verfassungspatriotismus. Das war aber immer nur ein Teil der Wahrheit. Und zweitens ist er natürlich falsch, weil seit 1990 die Zeit nicht stehen geblieben ist, Dinge sich verändert haben, weltpolitisch, Ende des Kalten Krieges und unter den Voraussetzungen Ich will nicht gleich sagen, jetzt geht alles wieder von vorne los, aber einiges hat entweder überwintert oder ist in einem gewissen Humus sehr gut aufgegangen. Ja.
Wir haben ja Sicherheitsbehörden der unterschiedlichsten Art, ganz normal die Polizei natürlich, aber auch eben den Verfassungsschutz. Wenn man sich dieser Tage anschaut, wie der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes so unterwegs ist, Hans-Georg Maaßen, mit den unterschiedlichsten Äußerungen, wir haben gestern darüber gesprochen, über seinen Westfernsehen-Vergleich, andere Dinge. Gut, das ist eine Person, aber vielleicht muss man auch noch mal die Frage stellen, inwieweit Institutionen, die diesen Schutz gerade übernehmen sollten, der Verfassung, ja, auch Richtung rechts, vielleicht zum einen blind sind für solche Dinge, weil sie sie nicht erkennen, oder möglicherweise sogar ein klein wenig zu nah an diesem Gedankengut.
Grundsätzlich, ja, da würde ich nur kurz voranschieben, dass Herrn Haldenwangen da garantiert dieser Vorwurf nicht zu machen ist. Ich denke, der macht jetzt in seinen öffentlichen Auftritten gerade alles sehr richtig. Was dabei dann am Ende rauskommt, wie erfolgreich die Arbeit ist, das kann man jetzt noch nicht nach dem relativ kurzfristigen Führungswechsel sagen. Damit zurück zu Herrn Maaßen. Ja, der ist einfach Teil einer, ich würde das kollektiven Selbstradikalisierung nennen, die Sie bei einigen Akteuren erleben. Und deren Ausmaß mich tatsächlich immer noch auch wundert. Bei allen Erklärungen, mit denen man immer bei der Hand ist, das ist der Marsch aus den Institutionen, würde ich das jetzt fast nennen, oder zumindest in ganz andere Institutionen, den Herr Maaßen da antritt. Und ich kann das im Endeffekt nicht erklären, aber ich kann konstatieren, dass ich davon wirklich abgestoßen bin, muss ich so sagen.
Mhm. Auf der großen Ebene, wenn wir jetzt da beobachten, möglicherweise ist der Mord an Regierungspräsident Lübcke genauso wie dieser erste Jahrestag des NSU-Urteils heute auch ein Anlass für den Verfassungsschutz, seinen Kurs gegen rechts zu verschärfen.
Mord ist für diese Täter die politische Botschaft. Sie bestimmen, wer ein Lebensrecht in Deutschland hat und wer nicht. Und wenn man das nicht erkennt, dann geht man, glaube ich, an dem Problem vorbei. Und deswegen muss die rechtsextremistische Szene natürlich ganz anders beobachtet werden und wahrscheinlich müssen da auch neue Ermittlungsstrukturen angesetzt werden.
Das ist die Einschätzung von Barbara John in diesem Kontext und für mich eine kleine Überleitung zu dem, dass es heute eine Verschärfung gibt des Verfassungsschutzes im Fall der Identitären. Wie die aussieht, das erfahren Sie gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wenn wir über rechts- und rechtsextremes Gedankengut sprechen, dann taucht auch immer wieder ein Begriff auf, die Identitären. Eine Gruppe, die schon seit einiger Zeit vom Verfassungsschutz in den Blick genommen wurde. Jetzt nimmt man dort die Gefahr, die von den Identitären ausgeht, offenbar ernster. Weiter an meiner Seite der Politikwissenschaftler Michael Koss und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Gudula Geuter. Gudula, die Identitären, die werden zum Beobachtungsfall, das ist die Formulierung, richtig?
Richtig. Seit 2 Jahren war die Bewegung, Identitäre Bewegung Deutschland, IBD, als Verdachtsfall vom Bundesamt für Verfassungsschutz geführt worden. Und zwar vor allem, weil einzelne Mitglieder einen rechtsextremistischen Hintergrund hatten. Und nun hat man sich aber eben das Gebaren der IBD näher angeschaut und wie sie sich entwickelt hat und hat gesagt, diese Bewegung, die ja auf den ersten Blick popkulturell, akademisch, nicht oder wenig gewalttätig daherkommt, die ist rechtsextrem und wird eben jetzt auch tatsächlich als rechtsextreme Bewegung, rechtsextreme Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie es immer so schön heißt, geführt, was dann eben auch rechtliche Folgen hat. Das heißt, es kann theoretisch der ganze Instrumentenkasten zum Einsatz kommen, den die Verfassungsschützer haben, von V-Leuten und verdeckten Ermittlern über Observation zu Bild- und Tonaufzeichnung. Das alles eben, soweit es im Einzelfall verhältnismäßig ist. Wenn man Telefone abhören wollte, müsste man da noch weitere Gefahren nachweisen. Aber diese Beobachtung ist schon eine andere Kategorie.
Mhm. Michael Koss, Ihre Bewertung, ist das ein richtiger, ein wichtiger Schritt?
Ja, absolut. Also in meinen Augen ist die Identitäre Bewegung die Hitlerjugend unserer Zeit, der neuen Rechten sozusagen. Ja, es geht dabei genau wie damals um ein genuin rassistisches Weltbild, das jetzt halt in diesem ethnopluralistischen Image gerinnt, aber dabei heißt es eben auch, jeder soll im Westen in seiner Weltregion glücklich werden. Das heißt eben, keiner darf hierher kommen und da will man eben den deutschen Staat ethnisch deutsch konnotieren und das ist für mich im Kern verfassungsfeindlich. Punkt.
Das muss man vielleicht auch noch mal, ein wenig erläutern, denn dieser Begriff Ethnopluralismus, der kommt ja so freundlich daher.
Ja, genau.
Das könnten ja erstmal viele vertreten, aber das soll heißen in diesem Kontext, wer ethnisch nicht aus Europa kommt, kann nach den Vorstellungen nicht Teil einer gemeinsamen Kultur sein. Kultur gibt es nur in dauerhafter Verbindung mit einer Ethnie. Multikulturalismus ist kulturvernichtend. Das hat dann eben Folgen für Staatsvolk und Demokratie. Das heißt, wer nicht aus Europa kommt, ist von demokratischer Teilhabe auszuschließen. Und da sagt eben der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, von dem eben schon die Rede war, das sind geistige Brandstifter, die Gleichheit oder gar Menschenwürde in Frage stellen, die ihre eigene Identität erhöhen, um andere abzuwerten und gezielt Feindbilder zu schüren.
Würde ich so unterschreiben. Ja.
Meine Begegnung mit den Identitären war bisher vor allem eine literarische, im sehr lesenswerten Dreiteiler Vernon Subutex von Virginie Despentes. Also man sieht, das ist auch ein nicht nur ein deutsches Phänomen. Gudula Geuter, Sie beschäftigen sich ausführlicher mit dieser Gruppe, auch gerade mit Blick auf Deutschland. Was sind denn so Aktivitäten? Wo treten die denn auf? Ist das rein akademisch, wie Sie anfangs sagten, oder mündet das auch in Taten?
Es mündet in Taten, aber nicht in Gewalt. Also je nachdem, was man unter Taten versteht. Das sind Instrumentarien, die sonst durchaus im bürgerlichen Milieu auch bei einer nicht gewalttätigen Linken üblich sind. Zum Beispiel mit einer in Anführungsstrichen Besetzung des Brandenburger Tors mit Transparenten. Dann hatte man, das war wahrscheinlich die Aktion, die am meisten Wirkung in der Öffentlichkeit gezeigt hat, mit Defend Europe vorgetreten. Da hatte man ein Schiff gechartert, das aus dem Mittelmeer Gerettete nach Libyen zurückbringen sollte, oder mit einer Aktion in den Alpen. Dann hat man Plakatflächen gekapert, Flashmobs organisiert. Das Wesentliche ist, dass diese Bewegung eben versucht, in die bürgerliche Mitte auch hineinzuwirken, mit diesem smarten Auftreten, mit eben untätowierten Auftreten und so weiter, was auch eben vor allem in sozialen Medien wohl relativ breit auch ein Echo erfährt. Das heißt, diese Anschlussfähigkeit im Auftreten, gerade an eine bürgerliche Mitte, ist das, was eben besonders gewollt ist und, wenn man so will, auch besonders gefährlich ist.
Wenn ich da gleich nochmal reingrätschen dürfte, das würde ich genauso unterschreiben und noch hinzufügen, dass mein Vergleich eben mit der Hitlerjugend wirklich nicht nur als provokant gemeint war, sondern die hat ja damals genau das gemacht. Ja, es gab eine bündisch bewegte Jugend schon um die Jahrhundertmitte, und dieses Modell, was damals sozusagen alles, was Sie jetzt aufgezählt haben mit Twitter und irgendwie Selbstdarstellung und super in, schick und so weiter, dieses Modell hat auch die Hitlerjugend damals direkt übernommen und für andere Zwecke einzusetzen versucht, und deswegen eben sehe ich da große Parallelen, auch in der Hinsicht.
Von welcher Größenordnung sprechen wir denn eigentlich? Das frage ich mal mit dem großen Draufblick, aber auch vielleicht ganz konkret. Erstmal an Sie, Michael Koss, Sie sind an der TU Dresden. Ja. Wir haben gelernt, das ist auch eben wirklich sozusagen die intellektuelle Speerspitze des Rechtsradikalismus da. Universitär, erleben Sie sowas? Gibt es sowas?
Das habe ich mich tatsächlich gefragt, weil ich auch erst seit April dort jetzt lehre, und ich habe nichts in der Art erlebt. Aber wahrscheinlich spielt da auch noch rein, dass Politikwissenschaft natürlich immer ein Fach ist, das bis auf Weiteres nur an sehr, sehr wenigen Unis von Leuten überhaupt gewählt wird, die sich nicht dann doch eher auf der Linken des Spektrums verorten. Deswegen kann ich Ihnen da auch, was Zahlen angeht, um ehrlich zu sein, keine richtig konkreten eben Zahlen sagen.
Gut, Herr Geuter, haben Sie Zahlen?
Ja, der Verfassungsschutz geht von etwa 600 Mitgliedern aus. Okay. Das ist insofern ein bisschen schwammig, als es ja keine Mitgliedschaft gibt in dem Sinn. Es gibt eine starke internationale Vernetzung nach Österreich, vor allem aber auch nach Frankreich, wo die Bewegung ja herkommt. Und das Umfeld gehört eben auch mit dazu, bis hin zu vagen Verbindungen und einzelnen Verbindungen, muss man sagen, zu einzelnen AfD-Mitgliedern oder auch Abgeordneten.
Die Identitären werden zum Beobachtungsfall beim Verfassungsschutz. Gudula Geuter, danke ins Hauptstadtstudio für diese Informationen und Einschätzungen. Michael Koss, danke bis hierhin. Mein Gast heute, der Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor an der TU Dresden. Ihr Schwerpunkt ist der Blick auf Parteien und Parlamente. Wenn wir auf den 1. September schauen, auf die Landtagswahlen in Sachsen, da könnte bei Ihnen quasi um die Ecke im Dresdner Landtag die AfD erstmals stärkste Kraft werden, genauso wie in Brandenburg, da wird am selben Tag gewählt. Das sagen die Umfragen bisher, bis vor dem heftig tobenden Richtungsstreit in der Partei. Glauben Sie, der wird der AfD schaden, auch mit Blick auf die Wahlen?
Bei allen Unwägbarkeiten glaube ich das eher nicht. Gerade eben in den beiden Wahlen, die Sie jetzt angesprochen haben, Sachsen-Brandenburg, da ist ja, wenn Sie so wollen, die Rückzugsbasis des Flügels beheimatet. Und
also der radikale Teil
ganz
um
genau,
Björn Höcke.
Der ja eben gerade den Aufstand, den Sie angesprochen haben, auch in der Partei und ich glaube auch am liebsten in ganz Deutschland anzettelt. Und deshalb glaube ich das nicht. Und in Sachsen kommt ja eben noch die Sache mit den mit der Listenaufstellung hinzu, dass die AfD da jetzt ja auf Erststimmen angewiesen ist, um Wahlkreise zu gewinnen, weil alle ab Platz 19, glaube ich, ne, auf der Liste, Landesliste ja nicht zugelassen wurden zur Wahl. Das liefert dann natürlich frei Haus das Argument der Unterdrückung durch das System, die Kartellparteien und so weiter. Von daher sehe ich eher mobilisierende
Effekte. Also das grobe Muster funktioniert weiterhin, AfD als Protestmaschine letztendlich. Dann guckt man nicht so ganz en Detail auf die Inhalte. Ja. In der AfD selbst tun das einige. Es gab gestern eine Erklärung von über 100 AfD-Politikern eben gegen diesen Flügelkurs um Björn Höcke. Ein Richtungsstreit, über den ich auch gestern schon mit Ralf Füchs gesprochen habe, dem Direktor des Zentrums Liberale Moderne, der da auf ihrem Platz saß. Und der hat diesen Richtungsstreit, den viele gerade als offen empfinden, als für entschieden bezeichnet. Hören wir ihn gerade mal.
Die AfD ist schon längst in der Ecke, in der der Höcke sie haben will, einer rechtsextremen Partei. Das ist sehr auffällig, dass das Führungstrio, also Gauland, Weidel und Meuthen, nicht unterschrieben haben. Und dass auch diejenigen, die jetzt versuchen, den Einfluss von Höcke zu begrenzen, sich nicht trauen, die Machtfrage zu stellen, sondern sie wollen sich mit ihm arrangieren. Er soll sich auf den Osten und auf Thüringen sagen, begrenzen. Ich glaube, diejenigen, die früher vielleicht einmal eher nationalkonservative Vorstellungen in der AfD hatten, die eine andere Politik wollen, aber nicht unbedingt eine andere Republik, die sind längst in der babylonischen Gefangenschaft dieses nationalrevolutionären Flügels.
Die Einschätzung von Ralf Füchs, Michael Kors, einverstanden?
Absolut, von vorne bis hinten. Ich würde höchstens noch hinzufügen, dass wenn jetzt es wieder losgeht und Leute wundern sich, dass ihre Partei übernommen wird, ne, dieser Aufruf der 100, wo ja eben wieder kein wirklich wichtiger unterschrieben hat, wie Herr Füchs ja schon sagte, die Leute sollen doch bitte jetzt mal die Konsequenzen ziehen und dann auch austreten aus der AfD, weil das ist eine Geschichte, die sich nun wirklich seit 2013 jetzt zum dritten Mal wiederholt, ja, erst gegen
Lucke,
Herrn Lucke, genau, dann gegen Frau Petri und jetzt geht es so weiter und also ich sehe den Rechtsdrall der AfD vollkommen ungebremst und die Partei muss im Endeffekt kann nicht mehr zurück in die Mitte. Ich sehe da überhaupt keine Wahrscheinlichkeit.
Aber wenn sie erfolgreich sein will, auch im Sinne eines Alexander Gauland und anderer führender Leute, die ja wirklich wollen, dass die AfD sowas wie die zentrale Partei, rechte Partei, die rechte Volkspartei in Deutschland wird, also eine Ablösung der CDU, gilt da nicht die alte Logik, in Deutschland werden Wahlen nur in der Mitte gewonnen?
Ja und nein, würde ich einfach sagen. Die alte Logik wird in vielerlei Hinsicht gerade stark aufgebrochen. Ja, und Sie sehen einen ungebremsten Trend, sowohl für die Grünen, hin zu den Grünen auf der Linken eben und hin zur AfD auf der Rechten. Und insbesondere auf der Rechten, weil da das Thema eben auch ein partikularistisches ist, ja, Dazugehörigkeit, Migration, da kann man eben auch sagen, jemand gehört nicht dazu, gibt es eben eher diesen wechselseitigen Überbietungswettbewerb, ja, wohingegen auf der anderen Seite des Spektrums ein eher universalistisches, gut umkämpftes Klimawandel, wie gehen wir damit um? Da gibt es kein Wir gegen die, weil wenn der Klimawandel wirklich so bestimmt ist, wie die Grünen das wahrnehmen und die Wissenschaftler ja im Ganzen überwiegend auch, dann werden wir den ja alle gemeinsam meistern müssen oder eben nicht meistern können. So. Und deswegen haben sie verschiedene Logiken des Erfolgs auf beiden Seiten und nicht mehr wie früher diesen Drall zur Mitte, der ganz einheitlich ist. Ja, und wie gesagt, die AfD befindet sich seit 2013, das ist jetzt keine Spekulation, sondern schlicht und ergreifende Aussage über die empirische Entwicklung auf dem Weg nach rechts außen, ungebremst.
Aber oder vielleicht nicht, aber und gleichzeitig, wenn wir uns die Umfragen anschauen, auch das Europawahlergebnis in Ostdeutschland, mit einem unglaublichen Erfolgskurs. Was sagt denn das über die Gesellschaft, in der das stattfindet? Also eine sich so radikalisierende Partei, die immer mehr Zuspruch hat, kriegen wir sowas wie eine rechte Hegemonie, zumindest in bestimmten Landstrichen dieses Landes?
Ja, jetzt sind wir bei der 6-Millionen-Dollar-Frage und wie sich gehört, habe ich darauf natürlich auch keine Antwort. Es wäre jetzt vollkommen verfehlt, jedem Wähler, jeder Wählerin der AfD hier ein geschlossen radikales Weltbild zu unterstellen. Da bin ich ganz weit von entfernt. Ich habe eben erstmal über die maßgeblichen Funktionäre und programmatischen Aussagen der AfD gesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal an das neue Programm, neuen Vorstellungen zum Umbau der Bundeswehr. Ja, das müsste man eigentlich nur noch konsequent mit Wehrmacht 2.0 überschreiben. Dann hätte man den Titel für das, was da gedacht wird. Ja, das ist auf jeden Fall in meinen Augen auf dem Weg zum Rechtsextremismus. Ja, Wählerinnen und Wähler, da ist sicherlich auch viel Frust, Unzufriedenheit einfach nur mit dem aktuellen Status quo vorhanden. Das sind Leute, die man auch gewinnen kann, die man auch einfach, denen man, glaube ich, auch erstmal, Entschuldigung, das ist jetzt abgedroschen, zuhören muss. Ja, man muss sich das anhören, was das Problem in deren Augen ist und denen jetzt nicht gleich irgendeine Lösung, sei es kommunale Freibäder, ja, gibt es ja gerade einen riesen Diskurs, wir müssen wieder mehr in die Fläche investieren. Da frage ich mich aber, mit Verlaub, wenn ich einfach mehr Infrastruktur im ländlichen Raum haben will, warum unterstütze ich dann mittelbar eine Partei, die wiederum mit Leuten zusammenhängt, die Brandsätze in Flüchtlingsheime werfen? Das erschließt sich mir zumindest nicht auf Anhieb. Da muss ich schon mal ein bisschen ironisch sein. Ja. Deshalb ist schwierig, aber der Kampf ist in der Gesellschaft noch nicht verloren. Im Parteiensystem würde ich die AfD, wie gesagt, verloren geben.
Mhm. Aber man muss ja dann mit ihr umgehen. Es ist ja nicht wahrscheinlich, absolut, dass sie verschwinden wird. Das heißt, da gibt es ja verschiedene Erfahrungen. Ich glaube, in Belgien nannte man das den Cordon Sanitaire. Ja. Also wo alle anderen Parteien dann gesagt haben, wir schließen uns dagegen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung bei der AfD, dass man da so etwas wie einen gemäßigt rechtskonservativen Kreis auch vielleicht durch eine halb ausgestreckte Hand unterstützen könnte, um damit auch Wählerinnen und Wählern, die nicht eine andere Republik wollen, wie Ralf Füchs das gesagt hat, aber eine andere Politik, um denen auch ein Angebot zu machen. Das muss natürlich im politischen Spektrum schon da sein, wenn man nur die Wahl hat zwischen rechtsradikal irgendwann und aber Mitte links, dann bleibt da eine ziemliche Lücke.
Ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, aber in meinen Augen müsste die Strategie da so aussehen, die Leute den Gemäßigten aus der AfD rauszukriegen und die in die CDU reintegrieren, wenn man so will. Das ist auf jeden Fall machbar, gerade wenn jetzt die Empörten in der AfD wirklich empört sind, dann sollten die sich auch fragen, schaffen wir es in unserem Laden? Und es sieht nicht danach aus. Ja, die Mehrheiten, die man braucht, oft sind es 2/3, wie jetzt in NRW bei der Aufstellung der Wahl zum Landesvorstand beziehungsweise der gescheiterten Abwahl des Landesvorstands. Die kriegt man nämlich nicht mehr zusammen. Also sollte die Union bereit sein, auf die zuzugehen und kann dann auch, darf sich da auch gerne im Mitte-Rechts-Spektrum positionieren und diese Strategie der asymmetrischen Demobilisierung unter Angela Merkel ad acta legen. Überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, unter dem Dach der AfD, so wie ich mir einfach nur, wenn ich mir die Entwicklung der AfD seit 2013 anschaue, unter dem Dach der AfD werden sie eine mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Parteiformation nicht zustande kriegen.
Die AfD und ihre Kurssuche, da treten auf jeden Fall im Moment noch große Lager gegeneinander an. Bei der SPD ist das Spiel ein bisschen anders gewichtet. Einer gegen alle, der Fall Sarrazin. Mhm. Da gibt's Bewegung. Hören Sie gleich. Der umstrittene frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin kann aus der SPD ausgeschlossen werden. Das hat die Schiedskommission der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin vor etwa einer Stunde entschieden. Der SPD-Parteivorstand hatte ja vor kurzem einen dritten Anlauf gestartet, um Sarrazin endlich rausschmeißen zu können. Das ist noch nicht das letzte Wort. Sarrazin will dagegen vorgehen, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht. Das hat er eben gerade nochmal durch seine Anwälte erklären lassen. Michael Kost, Sie kennen sich gut aus mit der Logik von Parteien und auch von Parteiendemokratien. Der Laie wundert sich ja manchmal, dass es so unglaublich schwer ist, Parteimitglieder ausschließen zu können. Können Sie einen guten Grund nennen, warum Sarrazin SPD-Mitglied bleiben sollte?
Oh, das ist...
Also vielleicht einen formalen erst.
Na gut, ich meine, die innerparteiliche Demokratie ist hier generell das Schutzgut, weswegen es so schwer ist. Parteien sind eben als... Reaktion auf den Nationalsozialismus im Grundgesetz schon besonders privilegiert worden. Und da ist jetzt einfach am Ende, glaube ich, die Frage, wie viel innerparteiliche Demokratie kann und muss die SPD aushalten? Und da gibt es eben offensichtlich zwei Antworten dazu. Aber das wäre ein Argument in jedem Falle, zu sagen, er soll drin bleiben.
Aber Ihre politische Bewertung, höre ich so durch die Zahlen raus, ist, Sarrazin gehört nicht mehr in die SPD? Also,
ich muss gestehen, dass ich, es ist jetzt immer wohlfeil, Leuten zu sagen, was sie tun sollen, aber ich hätte das, glaube ich, nicht darauf ankommen lassen. Ich hätte versucht, als SPD-Führung ihn zu einem funktionalen Äquivalent von Boris Palmer bei den Grünen, ja, auch mit teilweise zum Parteiprogramm sehr, sehr im Kontrast stehenden Meinungen unterwegs. unterm Strich aber nicht offen verfassungsfeindlich, ihn als Maskottchen kann man ja nicht sagen, als Randfigur zu lassen. Sarrazin hat immerhin kein Amt, ne? Palmer ist noch Bürgermeister in Tübingen. Von daher hätte ich es versucht, niedriger zu hängen. Und da wurde halt immer wieder irgendwie auf ihn eingeschlagen, wo man das Gefühl hatte, da will jemand von anderen Problemen der SPD, und davon gibt es ja viele, ablenken.
Das Problem, das die SPD mit ihm hat, ist ja sein islamkritischer, sein einwanderungskritischer Kurs, seine Bücher, in denen er das immer wieder formuliert hat. Definitiv kein mehrheitsfähiger Kurs in der deutschen SPD. Mhm. Interessanterweise kommt in diesen Minuten eine Sozialdemokratin ins Kanzleramt, die neue dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, frische Wahlgewinnerin mit einem sozialdemokratischen Kurswechsel in der Flüchtlings- und Ausländerpolitik, einem klaren Rechtsruck. Herr Koss, man könnte so Wahlen gewinnen, auch in Deutschland.
Nee, das wäre da die kurze Antwort. Die Erläuterung liegt eigentlich schon in dem, worüber wir zuvor gesprochen haben, eben dem Ausschlussversuch zumindest eines Ausschlussverfahrens gegen Thilo Sarrazin. Die SPD tickt linker, sie tickt weniger an ein integres Deutschland, analog zu dem integren Dänemark, was die dänischen Sozialdemokraten vertreten, ausgerichtet. Und deswegen wäre so ein Kurs in der SPD nicht mehrheitsfähig. Sollten Sie mich jetzt fragen wollen, welcher Kurs in der SPD mehrheitsfähig ist, kann ich Ihnen gleich sagen. Da täte ich mich jetzt auch sehr schwer. Der jedenfalls wäre es nicht der dänische.
Ich glaube, die wichtige Frage für die SPD ist ja auch eigentlich erstmal nicht, was ist da intern mehrheitsfähig, sondern was ist Punkt 1, eine gute Politik, die in der Bevölkerung mehrheitsfähig war. Ich glaube, mittlerweile darf ich sagen, weil es ist verjährt. Es war ein internes Treffen, da durfte ich als studentischer Mitarbeiter im Bundestag teilnehmen, als Gerhard Schröder noch regierte, sein Innenminister Otto Schilly hieß und er einen Auftritt bei den parlamentarischen Linken hatte. Als dann die Kritik hagelte an Otto Schilly und seinem doch eher rechten Kurs, Schröder irgendwann in den Saal platzte und sagte, jetzt sollen ihr alle mal den Mund halten, bitteschön, wenn der Otto nicht wäre und ihnen den Rücken freihalten würde in der bürgerlichen Mitte und bei den konservativ denkenden Menschen, dann können sie ihre ganzen linken Projekte vergessen. Was ich mit dieser kleinen Anekdote sagen will, wäre das nicht gerade auch ein Job der Sozialdemokratie, bürgerliches, möglicherweise auch kleinbürgerliches Sicherheitsbedürfnis und möglicherweise auch das ein oder andere Ressentiment einzusammeln, aber dafür politisch in den Kurs der Mitte zu integrieren?
Absolut, das hat auch Sigmar Gabriel vor kurzem gesagt, aber da sind wir beim Kern des Problems. Wenn ich ein ganz bisschen zuspitzen darf, dann würde ich jetzt fast sagen, die SPD sollte sich mal überlegen, ob sie nicht gegen Sigmar Gabriel ein Parteiausschlussverfahren starten will, weil der ist der größte Quertreiber in dem ganzen Haufen. Die haben sich alle, daran muss man jetzt an der Stelle auch mal erinnern, die haben sich alle geschworen nach dem Absägen von Andrea Nahles, jetzt gehen sie besser miteinander um. Jetzt ist zuletzt die Sache mit Ursula von der Leyen, die jetzt Kommissionspräsidentin werden soll, aufgelaufen, und Sigmar Gabriel, der kein Amt in der SPD inne hat, schreit sofort los, Koalition verlassen. So viel dazu. Wenn eine Partei auf der Ebene des Umgangs angekommen ist, dann können sie mit Inhalten schon fast nicht mehr durchkommen. Ja. Es gibt da einfach nur noch einen Kampf jeder gegen jeden. Das geht so ein bisschen nach dem Brechtschen Motto, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Anstrengungen. Das ist die SPD 2019.
Also, ja, man muss sie anerkennen, sie strengt sich ja wirklich an vielen Stellen.
Absolut.
Nochmal mit Blick auf die dänischen Sozialdemokraten. Was ich wirklich interessant fand in dem Wahlkampf, da hat auch der Chef der Sozialdemokraten wirklich auch auf Deutsch als Replik auf die Kanzlerin, die da jetzt gerade von der neuen Regierungschefin besucht wird, gesagt, wir schaffen das nicht. Mhm. Was ich als politischen Kurs ganz interessant finde, weil der schon von Ihnen erwähnte Sigmar Gabriel ja damals auch so Töne hat anklingen lassen. Und da frage ich mich in der Polarisierung, die Sie auch beschrieben haben, warum haben es politische Kräfte so schwer, die einerseits sagen, nein, wir sind nicht rechtsradikal, wir sind nicht flüchtlingsfeindlich, aber wir machen deutlich, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht mehr schaffen oder vielleicht auch nicht schaffen wollen, weil uns das Risiko zu groß ist, dass damit die Gesellschaft zu sehr auseinandertreibt.
Ich glaube, weil Sie halt in der SPD zwei im Endeffekt sehr starke, vielleicht sogar gleich starke Lager haben. Das eine sind die nach Willy Brandt gekommen sind. Ja. Die würde ich jetzt mal ganz blanko als Lehrer apostrophieren. Ich studierte mit einem okayen Einkommen und mit einem tendenziell eher wirklich linken Weltbild. Und dann haben sie die klassischen, schon immer dagewesenen Arbeiter, numerisch natürlich etwas auf dem Rückzug, die aber ein eher traditionales Weltbild pflegen und sehr bodenständig unterwegs sind. Und die Studierten haben natürlich irgendwann, das heißt natürlich, die Studierten haben irgendwann eben die Spitze übernommen und geben jetzt den Ton an. Aber selbst wenn sie umsteuern, haben sie die ja immer noch, das Willy-Brandt-Haus ist voll davon, und die kriegen sie auf damit diese Art und Weise nicht auf ihre Seite. Wie gesagt, die Frage, wie sie die auf ihre Seite kriegen, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Aber ich bin mir relativ sicher, auf die Art und Weise eben nicht.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade inhaltlich darüber gesprochen. Die neue dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wurde ganz offiziell von Angela Merkel in Berlin begrüßt. Vor wenigen Minuten war das. Und wahrscheinlich sind wir so ungefähr die Einzigen, die das heute tun, also inhaltlich darüber reden. Alle anderen fragen, hat die Kanzlerin wieder irgendein Zeichen der Schwäche gezeigt? Hat sie gezittert? Ich kann Ihnen an dieser Stelle verraten, hat sie nicht. Allerdings gab es eine kleine Änderung des Zeremoniells, bei dem normalerweise gestanden wird. Und man hat in diesem Fall Stühle hingestellt. Beide haben weitgehend gesessen. Michael Koss, jetzt stellt sich mir die Frage, ist das nicht vielleicht sogar das noch schlechtere öffentliche Bild?
Nun, also ich denke, dass auf jeden Fall die Erledigung der vielen und der umfangreichen zeremoniellen Pflichten von Regierungschefs sich letztlich auch nach deren Gesundheitszustand richten sollte. Und wenn es irgendeinen Grund dafür gibt, dazu kann ich und will ich auch nichts sagen, der es Angela Merkel erleichtert hat, das im Sitzen zu tun, dann würde ich sagen, hat sie jedes Recht dazu.
Ja, in jedem Fall. Und das Erschreckende daran ist ja auch letztendlich diese Beobachtung. Also das ist ja auch die Psychologie, die Angela Merkel da selbst mit angeführt hat, dass nachdem es eben bei dem ukrainischen Präsidenten erstmals passiert ist, dass wahrscheinlich aus der Ahnung heraus, dass da eine Weltöffentlichkeit zuschaut, möglicherweise auch Nervositäten entstehen. Frage ist natürlich, wie begegnet man dem? Angela Merkel hat sich gestern kurz in der Pressekonferenz, als sie darauf angesprochen wurde, erklärt, hat unter anderem auch das erklärt. Reicht das oder muss man bei öffentlichen Personen, bei eben der zentralen deutschen politischen Figur letztendlich mehr Garantie in die Öffentlichkeit geben, hey, alles in Ordnung?
Also vielleicht würde ich zunächst mal feststellen, dass das Interesse daran absolut legitim ist. Und zwar aus dem Grund, dass Angela Merkel uns eben nicht nur in ihrem Amt als Bundeskanzlerin, sondern eben auch in ihrer Person, das gehört untrennbar dazu, repräsentiert. Ja, das ist ein ganz interessanter Gedanke, der auch mal Anlass eines der klügsten Bücher, muss ich gestehen, die ich je gelesen habe, nämlich Die zwei Körper des Königs von Ernst Kantorowicz, ein Mittelalterhistoriker, der genau das Argument macht, dass die Leute, um sich repräsentiert zu fühlen, eben beides brauchen. Das Amt, das aber keiner anfassen kann und das man nicht sehen kann im Endeffekt, und die Person, die das Amt ausfüllt. Und das gibt dann eben erst diesen Zusammenhang des unendlichen Amtes, zumindest potenziell, und des endlichen sterblichen Körpers. So. Und deshalb interessieren wir uns durchaus zu Recht für Angela Merkels Körper. Und sie wird uns das auch erklären müssen. Trotz aller Persönlichkeitsrechte, die selbstverständlich damit reingreifen.
Aber heißt denn das unterm Strich, dass das Krankheit, also in irgendeiner Form der Schwäche und Führen, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gut zusammengeht? Also ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen. JFK, der jugendliche Präsident, das war das öffentliche Bild, der ja vor Schmerzen kaum gehen konnte, was von der Öffentlichkeit ferngehalten wurde, so gut es ging.
Nein, das geht absolut zusammen. Also da ist Authentizität ganz wichtig. Da, wenn Sie mal in London waren, Parlament, der zentrale Platz vom Parlament ist für mich wahnsinnig eindrucksvolle Statue von Winston Churchill. Und Winston Churchill steht da vornüber gebeugt auf einem Stock, Rücken krumm, das Alter spricht aus jeder Pore dieses Marmors, wenn Sie mir mein schiefes Bild verzeihen. Ja? Und da wird eben gezeigt, dass auch ein alter, gebrechlicher Mann sich der nationalsozialistischen Bedrohung entgegenstellen konnte. Was ich sagen will, ist, es kommt am Ende darauf an, dass das authentisch ist. Mhm. Wenn Angela Merkel da eine Krankheit hat, die sie aber letztlich geistig und was ihre Leistungsfähigkeit anbelangt, überhaupt nicht beeinträchtigt, dann kann sie da auch gerne nach meinem Dafürhalten mit umgehen. Ja? Ja. Man sollte eben nur kein Geheimnis daraus machen.
Es gibt ja das beeindruckende Beispiel der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz,
genau, Malu Dreyer, jetzt auch noch angeführt. Genau.
Die mit ihrer MS-Erkrankung ganz offen und offensiv umgeht und ja, ganz offenbar, ich weiß nicht, ob wir jetzt aus Rheinland-Pfalz Hörerbriefe kriegen, die das Gegenteil sagen, aber offenbar ja überhaupt nicht großartig eingeschränkt ist in ihrer Funktion als Politikerin. Mhm. Tja, aber es ist natürlich auch echt ein Wahnsinn, wahrscheinlich muss man auch daran nochmal denken, die Belastungen, die mit einem solchen Amt einhergehen, und wir wissen ja auch bei Angela Merkel, da wird ja öffentlich groß mitgezählt, wie viele Amtsjahre das schon sind. Mhm. Vielleicht muss man einfach auch zum Schutze der Menschen über dieses Thema Amtszeitbegrenzung mal wieder ernsthaft nachdenken.
Da sind wir ein bisschen am Anfang der Sendung zurück, und das finde ich immer schön, wenn man so einen Bogen schlagen kann. Auch da würde ich sagen, juristisch kann man, so wie man eben rechtsextremistischen Umtrieben juristisch nur bedingt beikommen kann, würde ich auch mit einer Amtszeitbegrenzung nur sagen, es bringt auch nur bedingt was. Wer so lange kann und gewollt wird, der darf das auch. Aber ich glaube, das gibt sich jetzt ja gerade Hand in Hand. Man tritt Angela Merkel nicht zu nah, wenn man sagt, dass der Herbst der Kanzlerschaft langsam in Winter übergeht. Und das zeigt sich offensichtlich auch an ihrem Körper. Und die Zahl ihrer Wiederwahlen ist definitiv eine begrenzte. Und wer meint, sich dem aussetzen zu müssen, den würde ich davon nicht abhalten. Und wen die Wähler wählen, dem würde ich auch erlauben, die Leute zu wählen. Meistens geht sich das ganz von allein aus, wie der Bayer so schön sagt.
Michael Koss, der Politikwissenschaftler, der heute hier zu Gast war. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gern. Vielen Dank, Herr Frenzel.